Vers 136 der Sure 4, Nisa, vorgetragen von Herrn Murtaza Rahnama.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulih. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, des sich Erbarmenden, des Barmherzigen. O ihr, die ihr glaubend wurdet, glaubet fest an Gott, seinen Propheten, an das Buch, das er ihm und das Buch, das er zuvor hinabsandte. Wer jedoch Gott, seine Engel, die himmlischen Bücher, seine Propheten und den jüngsten Tag leugnet, ist wahrlich weit in die Irre gegangen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. am Montag, dem 27. Oktober 2025, gleich dem 5. Oban 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran.
In Richtung Licht.
Wir wünschen dem Propheten des Islams Gottes Segen und Friede, den Edlen aus seinem Hause. Ihm wurde der Koran offenbart, von dem wir nun die Sure 76 erläutern wollen. Diese Sure heißt Insan. Sie zählt zu den Suren, die in Medina geoffenbart wurden, und umfasst 31 Verse. Zu Beginn erinnert diese Sure 76 an die Erschaffung des Menschen und an seine Rechtleitung und beschreibt daraufhin die Eigenschaften der rechtschaffenen Menschen und verheißt ihnen großen göttlichen Lohn im Jenseits. Den Abschluss dieser Sure bildet der Hinweis auf die Geduld und Ausdauer bei der Befolgung der Anweisungen des Korans und dem kontinuierlichen Gedenken an Gott. Wir eröffnen auch diese Sure mit den Worten »Im Namen Gottes, des Allbarmherzigen, des Gütigen« und verlesen die Verse 1 bis 4.
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا.
Ist nicht über den Menschen eine Spanne der endlosen Zeit gekommen, in der er nichts Nennenswertes ist? Wir haben den Menschen ja aus einem Samentropfen, einem Gemisch erschaffen und ihn von einem Zustand in den anderen übergehen lassen, um ihn zu prüfen. Und so haben wir ihn mit Gehör und Augenlicht versehen. Wir haben ihn ja den rechten Weg geleitet, ob er nun dankbar oder undankbar sein mag. Wir haben ja für die Ungläubigen Ketten und Fesseln und einen Feuerbrand vorbereitet. In diesen Versen wird auf eine Gewohnheit Gottes in Bezug auf die Menschen hingewiesen, nämlich dass Gott sie auf die Probe stellt. Gott macht die Menschen darauf aufmerksam, dass er sie aus einem winzigen Samentropfen erschaffen hat und ihnen Augen und Ohren verlieh, damit sie sehen und hören. Außerdem hat Gott die Menschen durch den Verstand und durch die Offenbarung geleitet, damit sie wissen, welches der rechte Weg im Leben ist und sich aus freien Stücken dafür entscheiden. Jede Entscheidung des Menschen hat natürlich auch ihre Folgen für ihn. Einige nutzen Verstand und Offenbarung angemessen und leben so, dass sie sich für diese großen Gaben Gottes dankbar erweisen. Andere wiederum entscheiden sich, im Widerspruch zu dem, was Vernunft und Offenbarung gebieten, gemäß ihrer Triebe und ich-orientierten Gefühle und Tendenzen, für einen anderen Weg. Dieses Verhalten stellt einerseits Undankbarkeit gegenüber den göttlichen Gaben dar und zieht andererseits im Jenseits eine harte Strafe nach sich. Wir können uns im Zusammenhang mit diesen ersten Versen der Sure Insan folgende Aspekte vergegenwärtigen. Erstens, wenn der Mensch darauf achtet, dass er aus einem unscheinbaren Samentropfen erschaffen worden ist, wird er nicht hochmütig gegenüber Gott werden und sich ihm gegenüber dankbar zeigen. Zweitens, der Mensch ist kein Wesen, das sich selbst überlassen wurde und sich so verhalten kann, wie es ihm auch immer beliebt. Vielmehr ist er ein Wesen, das Verantwortung trägt. Drittens, es ist eine immerwährende Tradition und Regel Gottes, dass er die Menschen auf die Probe stellt. Wir sollten also darauf vorbereitet sein, mit Erfolg die göttlichen Prüfungen zu bestehen. Viertens, Gott hat durch den Verstand und die Offenbarung den Menschen seinen letzten Beweis geliefert. Wer die göttliche Wegweisung ablehnt und sich undankbar gegenüber diesen beiden Gaben Gottes verhält, der hat sich für den Weg des Unglaubens entschieden und er wird dafür bestraft werden. Die Verse 5 bis 11 der Sure Insan lauten wie folgt.
Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا.
Gewiss, die Frommen trinken aus einem Becher, dessen Beimischung duftender Kampfer ist, aus einer Quelle, aus der Allahs Diener trinken, die sie sprudelnd hervorströmen lassen. Sie erfüllen das Gelübde, das sie gelobt haben, und fürchten einen Tag, dessen Übel sich wie im Flug ausbreitet. Und sie geben, obwohl sie sie mögen und selber brauchen, Speise zu essen einem Armen, einer Weisen und einem Gefangenen. Wir speisen euch nur in der Suche nach dem Antlitz Gottes. Wir wollen von euch weder Belohnung noch Dank. Wir fürchten ja von Seiten unseres Herrn einen finsteren, schauderhaften Tag. So bewahrt sie Allah vor dem Übel jenes Tages und wird ihnen strahlendes Glück und Freude darbieten. Während vorher im vierten Vers der Sure auf die missliche Lage der Ungläubigen im Jenseits hingewiesen wurde, beschreiben die nächsten Verse, die sie eben hörten, die jenseitigen Freuden der Rechtschaffenen. Sie werden bei der Einkehr ins Paradies mit köstlichen aromatischen Getränken empfangen. Diese Getränke stammen aus paradiesischen Quellen, Und diese Quellen treten allerorts auf Wunsch der Paradiesbewohner aus der Erde hervor. Anschließend werden Eigenschaften der Rechtschaffenen genannt, durch die sie sich für das Paradies qualifizieren. Sie bleiben ihren Versprechen und Gelöbnissen gegenüber Gott treu und erfüllen angemessen ihre Pflichten, denn sie fürchten die Strafe am jüngsten Tag und sie wissen, dass jegliches Versäumnis hinsichtlich von Pflichten hart bestraft wird. Das wichtigste Merkmal der Rechtschaffenen ist ihr Selbstopfer und ihr Selbstverzicht. Sie spenden Dinge, die sie selber brauchen, an die Bedürftigen. Für das Wohl der Notleidenden nehmen sie Mühen auf sich. Natürlich ist das Spenden und der Selbstverzicht nur dann etwas wert, wenn dadurch ausschließlich die Zufriedenheit Gottes angestrebt wird und keinerlei materielles und weltliches Motiv mitspielt. Es leuchtet ein, dass jemand, der Gottes Wohlgefallen finden will, das Wohl der Bedürftigen dem eigenen Wohl vorzieht und ständig darauf bedacht ist, vor Gott seine Pflichten zu erfüllen. Gott wird ihn vor den Strafen im Jenseits behüten, so dass er sich freuen kann und unbesorgt das Paradies betreten darf. Laut Koranexegeten wird in diesen Versen das Selbstopfer der Ahle Bayt, der Edlen aus dem Hause des Propheten, gelobt. Und mit den Frommen sind sie gemeint. Anlass war folgendes Ereignis, von der die Überlieferung berichtet. Die Enkelkinder des Propheten, Hassan und Hussein, waren krank geworden. Und der Prophet, Salawatullah alai, schlug Imam Ali, Friede sei mit ihm, vor, dass er Gott etwas gelobt, damit die beiden wieder gesund werden. Imam Ali gelobte, dass er und Fatima 3 Tage lang fasten würden. Hassan und Hussein wurden wieder gesund. Und Imam Ali und Hazrat Fatima Zahra erfüllten ihr Gelöbnis. Sie hatten aber nichts im Hause, womit sie nach jedem Fastentag ihr Fasten hätten brechen können. Also borgte Imam Ali sich etwas Gerste, und so konnten sie etwas Brot backen. Doch an allen 3 Abenden kam ein Bedürftiger zu ihrem Haus und bat um Nahrung. Und diesen Bedürftigen schenkten sie jedes Mal, um Gottes Gefallen zu finden, ihr Brot und begnügten sich beim Fastenbrechen mit Wasser. Anlässlich ihres Selbstverzichtes wurden die obigen Verse auf den Propheten herabgesandt. Wir wollen Folgendes herausstreichen. Erstens, einige Entbehrungen, welche die Gläubigen im Leben auf sich nehmen, um Gott zufriedenzustellen, werden im Jenseits auf beste Weise ausgeglichen. Zweitens, die guten Diener Gottes sind wohltätig. Das bedeutet, dass Gottdienstbarkeit und Wohltätigkeit nicht voneinander zu trennen sind. Drittens, der Islam schützt die Bedürftigen und erspornt die Gläubigen zum Spenden und zum Selbstverzicht an, damit die Armut in der Gesellschaft beseitigt wird. Viertens, die Gläubigen fürchten sich nur davor, dass sie gegen den Befehl des Herrn der Welten verstoßen. Alles, was sie tun, tun sie für Gott und nicht dafür, damit andere sie loben und sich bei ihnen bedanken. Fünftens, die Furcht vor Gott bewirkt, dass der Mensch am jüngsten Tag vor seiner Strafe bewahrt bleibt und hoch erfreut sein wird. Thank you.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute.
Ferdowsi, von gestern bis heute. Liebe Hörerfreunde, mit dieser neuen Sendereihe wollen wir Ihnen anlässlich der tausendjährigen Existenz des Schahnameh oder Buch der Könige, den Schöpfer dieses Meisterwerkes, nämlich Abolghasem Ferdowsi, ein wenig näher bringen. Bei unserem ersten Beitrag zu dem Thema Ferdowsi von gestern bis heute hatten wir Sie schon etwas mit dem Verfasser des Schahnameh und seiner Zeit bekannt gemacht. Dieses Mal wollen wir etwas näher auf das Leben des Dichters und die Art und Weise des Vortrages dieses großen iranischen Nationalepos eingehen. Wir hoffen, Sie finden auch heute wieder die Zeit, um zuzuhören. Die Blüte der Farsi-Literatur und Poesie nach dem Einzug des Islams in Iran begann mit der Zeit der Samaniden-Herrschaft. Die Samaniden regierten von 819 bis 1005 in Transoxanien und Khorasan. Da sie eine ursprünglich iranische Adelsfamilie waren und die persische Sprache ihnen sehr am Herzen lag, setzten sie sich für deren Erhaltung, Verbreitung und Würdigung ein. So kam es, dass in dieser Zeit eine gute Basis für Wachstum und Blüte der Farsi-Literatur und Dichtung gegeben war. Die Samaniden förderten Poeten, Schriftsteller und Übersetzer. In ihrem Staatsgebiet konnte sich das reichhaltige Gedankengut und die vielfältigen Neigungen und Talente auf kulturellem und wissenschaftlichem Gebiet frei entfalten. Die gegenüber Kultur und Wissenschaft offenen und freundlich gesinnten Samanidenherrscher, die selber eine höhere Bildung besaßen, schufen einen geordneten Rahmen, und diejenigen, die sich für Wissenschaften und Kultur engagierten, konnten unbekümmert und undogmatisch auf ideeller und logischer Basis disputieren und studieren. Aus dieser wissenschaftlich und kulturell freien Atmosphäre erhoben sich viele noch heute weltbekannte Gelehrte, wie zum Beispiel Farabi, Biruni, Ibn Sina, Rudaki und Ferdowsi. Nach Ansicht des russischen Iranistikers I. W. Oransky war es zuerst das Gebiet der Dichtung, aus dem sich die arabische Sprache gezwungenermaßen zurückziehen musste. Denn die Iraner, von den Herrschern bis zum Volk, bevorzugten die persische Sprache für den gesamten kulturellen Bereich. Zur Zeit der Samaniden sind deshalb viele Werke im Bereich der Literatur, Religion und Wissenschaft verfasst und übersetzt wurden. Zu den Übersetzungen in die persische Sprache in dieser Zeit gehört zum Beispiel die Fabelsammlung Kalila und Dimna oder Pancha Tantra, Fünf Sinne oder Fünf Musen. Dieses Werk, das zuvor von der Pahlavi-Sprache ins Arabische übertragen worden war, wurde auf Anweisung des Samanidenherrschers Nasser bin Ahmad oder Nasser II. 1914 bis 1943 nach Christus ins Persische übersetzt und einige Zeit später von dem Vater der Farsi-Dichtung Rudaki 859 bis 941 nach Christus in Gedichtform gebracht. Ein weiteres Werk aus der Zeit der Samaniden ist die Übersetzung der Werke von Tabari in die persische Sprache. Dieser bedeutende islamische Historiker und Gelehrte aus Iran, 839 bis 923 nach Christus, ist der Verfasser unter anderem einer Chronologie, Tarikh, und einer Koranauslegung, Tafsir. Diese beiden Werke sind heute noch eine wertvolle Quelle für die Farsi-Literatur. Die Zeit der Samaniden war also eine der bedeutendsten Abschnitte in der Geschichte der Farsi-Literatur, denn zu Beginn dieser Zeit lebte Rudaki und zu ihrem Ausgang hin Ferdowsi und Anzori, zwei Meister der Farsi-Dichtung. Auch noch viele andere Dichter aus dieser Zeit waren jeder einzelne bekannt und bedeutend, und wie die historischen Dokumente belegen, waren selbst auch einige der Samanidenfürsten selber Dichter und Verfasser von literarischen Werken, wie zum Beispiel Abulfazl Bolani und Shamsul Ma'ali Qabus. Viele Historiker und Literaturwissenschaftler sind der Auffassung, dass es nur wenige Epochen in der persischen Literatur gab, in der so viele große Dichter und Gelehrte gelebt haben, und das in einem relativ begrenzten Gebiet. Die Aufzeichnungen der Geschichte Irans und die Sammlung der nationalen Geschichten und Erzählungen der Iraner in der Farsi-Sprache ist eine Besonderheit in der Zeit der Samaniden. Die Werke, die in dieser Zeit, das heißt im 4. Jahrhundert nach der Hijra bzw. 10. Jahrhundert nach Christus verfasst wurden, beinhalten in der Regel bekannte geschichtliche Ereignisse oder Geschichten der Pahlevane, die alle unter Berücksichtigung der alten Quellen der Pahlavi-Sprache oder der Quellen, die aus dieser Sprache ins Arabische übersetzt worden waren, gesammelt wurden. Das Shahname Abul Muayyed Balchi ist eines der literarischen Werke dieser Zeit. In ihm ist ein großer Abschnitt der Geschichte und den Geschichten der iranischen Pahlevane vor dem Islam bis zur Zeit der Araber und Muslime in Iran gewidmet worden.
Als ein weiteres Buch dieser Epoche können wir das Shahnameh Abu Mansuri nennen, das Mitte des 4. Jahrhunderts nach der Hijra gesammelt und verfasst wurde. Dieses Buch ist vom Gesichtspunkt der Echtheit der Quellen und ebenso aus der Sicht der inhaltlichen Anordnung das beste poetische Shahnameh in diesem Jahrhundert. Die Bedeutung dieses Werkes ist nicht zuletzt auf seine Verwendung zurückzuführen. Das Shahnameh Abu Mansuri wurde erstmals von dem großen Dichter der Samanidenzeit Dariri, Abu Mansur Muhammad ibn Ahmad Dariri, ca. 930 bis 980 nach Christus in Versform gebracht. Aber leider verstarb Dariri noch jung und vor Vollendung seines Werkes. Zum Ende des 4. Jahrhunderts nach der Hijra hat dann der große persische Dichter und Meister der Sprache Ferdowsi das Shahnameh Abu Mansuri und das unvollendete Shahnameh von Dariri für die Dichtung seines ewigen Werkes, dem Shahnameh oder Buch der Könige, gebraucht gemacht. Darüber wollen wir dann zu gegebener Zeit noch genauer berichten. Hakim Abulghasem lebte zu einer Zeit, in der der Markt der Erzählungen und historischen Geschichten in voller Blüte stand. In diesen Tagen waren die Erinnerungen an die historischen Ereignisse in der Vorzeit Irans und die mythischen Sagen unter den Menschen im Land weit verbreitet und wurden von Mund zu Mund weitergegeben, und diese schenkten den Herzen der Menschen Ruhe und Zufriedenheit. An den langen Winterabenden hatten die Geschichtenerzähler und Vortragenden Hochsaison. Bei Festen und Feiern haben die Musikanten und Sänger mit ihren Vorträgen der mythischen Geschichten die Herzen der Menschen mit Freude, Begeisterung oder Trauer erfüllt. Die Heldentaten Rostams entzündeten die Flamme der Hoffnung in den Herzen, und das Schicksal des Siavash oder des Esfandiar füllte ihre Herzen mit Trauer und Leid und ihre Augen mit Tränen. In der Geschichte Bukharas heißt es: Die Menschen in Bukhara waren im Besitz von Trauergesängen für Siavash, wie sie auch in allen Gedenken bekannt sind, und die vortragenden Sänger wurden als weinende Moranen bezeichnet. An einer weiteren Stelle der Geschichte von Bukhara heißt es: Die Leute von Bukhara besaßen für den Tod von Siavash sonderbare Weisen, und die Sänger nannten sie die Rache Siavashs. Sogar außerhalb Irans zu Beginn des Islams hat ein Araber mit Namen Nasser bin Hares die Geschichte von Rostam und Esfandiar, die er von den Leuten im Zweitstromland erfahren hatte, weitergegeben. Die Sammlung all dieser Geschichten, Mythen, Erzählungen, Elegien als gemeinsame Geschichte eines Volkes hat im Nationalepos Shahnameh von Ferdowsi ihr ewiges Schicksal gefunden. Zusätzlich zu den mündlichen überlieferten Geschichten gab es, wie schon gesagt, auch schriftlich aufgezeichnete Erzählungen und Begebenheiten und sehr viele Gebildete und Künstler, die sich die Sammlung und schriftliche Aufzeichnungen dieser zum Ziel gesetzt hatten. Als ihre Werke können zum Beispiel Yadegar Zarir, Karname Ardeshir Babakan und Bahram Chubin Name und andere genannt werden.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Abdul Hussein Mohtabat mit dem Titel Chera Chera. Das heißt, warum, warum? Thank you.
دلی یا دلبری یا جان و یا جانان نمیدانم همه هستی تویی فی الجمله این و آن نمیدانم به جز تو در همه عالم دگر دلبر نمی بینم به جز تو در همه گیتی دگر جانان نمی دانم یا جز غمغمی عشق تو درون دل نمی یابم به جز سودای وصل تو میان جان نمی شکستی عهد یا هستی برام پیمان نمیدارم چه بیروزی کسر یارم که از وصل تو محروم چرا شد قسمت بختم ز تو چرا شد قسمت بختم ز تو هرمان نمیدانم
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Wie wir beim letzten Mal sagten, weist Imam Sajjad alaihi salam darauf hin, dass alle Gliedmaßen und Bestandteile des Körpers ein Recht gegenüber dem Menschen haben und es zugunsten des Menschen ist, diese Rechte zu beachten. Zum Beispiel sagt Imam Sajjad alaihi salam über das Recht der Zunge: Das Recht deiner Zunge gegenüber dir besteht darin, dass du sie vom Hässlichen zurückhältst, ihr gutes und nützliches Reden angewöhnst und sie zwingst, höflich und schön zu sprechen. Du sollst sie an überflüssigen und sinnlosen Gerede hindern, damit sie das Schweigen bewahrt, es sei denn, dass es notwendig wird, dass sie spricht und es für diese und jene Welt ein Vorteil ist, dass sie etwas sagt. Die Zunge ist eine Muskelmasse im Mund des Menschen, mit der er schmecken und sprechen kann. Mit diesem empfindlichen Organ kann der Mensch Süße von bitteren und Saures von salzigen Speisen unterscheiden. Aber Imam Sajjad streicht von den verschiedenen Funktionen der Zunge die Funktion des Sprechens heraus. Denn die Zunge hat eine große Bedeutung für die Übertragung von Sinnbegriffen, für Lehre und Erziehung, Weiterentwicklung und Vervollkommnung. Der Mensch erhält durch das Gespräch, durch Frage und Antwort die notwendigen Informationen über Angelegenheiten und kann auf diese Weise seinen Geist vertiefen. In Wahrheit sind Hirn und Denken des Menschen eine Schatztruhe und die Zunge der Schlüssel dazu. Die sprechende Zunge verrät den wahren Rang eines Menschen und deshalb hat Imam Ali alaihi salam dieses Teil des Körpers als großes Zeichen Gottes bezeichnet und als Maßstab zur Bewertung der Persönlichkeit eines Menschen. Er sagt, der Charakter eines Menschen liegt unter seiner Zunge. Der iranische Dichter Sa'di sagt in einem Reim: Was ist die Zunge im Mund des Weisen? Sie ist der Schlüssel zur Schatztruhe des Meisters. Doch solange diese Truhe verschlossen bleibt, weiß niemand, dass er hier jemanden vor sich hat, der keinen Trödel, sondern Perlen anzubieten hat. Der Heilige Koran spricht unmittelbar nach dem Hinweis auf die Erschaffung des Menschen von der Wichtigkeit des gesprochenen Wortes. Gott hat uns reich beschenkt, als er uns fähig machte, zu sprechen. In den ersten Versen der Sure Rahman, Sure 55, heißt es: Der barmherzige Gott hat den Koran gelehrt und den Menschen erschaffen und ihn gelehrt, etwas darzulegen. Der Koran deutet darauf hin, dass die Art und Weise, wie ein Mensch von seiner Sprechfähigkeit und damit von seiner Zunge Gebrauch macht, Hinweise auf sein Wesen liefert. Wir erfahren in der Sure 12, dass Josef nicht über die Annäherungsversuche der Zulecha, der Gemahlin des ägyptischen Herrschers, spricht und darüber schweigt. Josef wird unter Verdacht des Ehebruches ins Gefängnis geworfen. Aber später stellt sich heraus, dass nicht er, sondern Zulecha einen Ehebruch hat begehen wollen. Sein Anstand und Schweigen werden belohnt. Der König vertraut ihm und verleiht ihm einen hohen Posten.
Während es manchmal angebracht ist zu schweigen, wird in anderen Situationen das Sprechen empfohlen. In einem Prophetenwort heißt es: Sprecht, damit man euch kennt. Außerdem fordert der geehrte Prophet des Islams, der Anweisung Gottes im Koran folgend, die Menschen auf, freundlich und höflich miteinander zu sprechen und geeignete und schöne Wörter zu benutzen. Ein wichtiger Punkt hinsichtlich Zunge und Sprache ist die Art zu sprechen und die richtige Benutzung dieses Sprechorgans. Durch Benutzung geeigneter Worte kann dieses kleine Organ im Mund uns zum Glück verhelfen und durch unpassende Worte umgekehrt uns Schande bereiten. Als Luqman der Weise noch als Leibeigener diente, befahl sein Herr: Bring mir das beste Stück vom Schaf. Luqman brachte Herz und Zunge. Am nächsten Tag wollte sein Herr das schlechteste Stück vom Schaf haben. Wieder brachte Luqman ihm Herz und Zunge. Da fragte ihn sein Herr: Warum hast du mir gestern und heute beides Mal Herz und Zunge gebracht? Wie können diese zugleich die besten und schlechtesten Teile eines Körpers sein? Luqman antwortete: Wenn Herz und Zunge rein sind, so sind sie das Allerbeste, und wenn sie besudelt und unrein sein, das Allerschlechteste. Durch die Zunge kann Schlechtes und Gutes verbreitet werden. Wenn jemand gut und freundlich zu reden versteht, zeigt dies sein Niveau, und wenn er übel redet und schimpft, ebenso. Imam Sajjad gibt im Umgang mit der Zunge und Beachtung ihrer Rechte folgenden guten Rat: Der Mensch soll die Würde der Zunge bewahren und sie nicht im unangebrachten Worten und Schimpfwörtern verschmutzen. In den Überlieferungen heißt es: Einmal kam ein Schwein in die Nähe des Propheten Jesus. Jesus sagte zu dem Tier: Geh in Frieden deiner Wege. Da wunderten sich seine Begleiter und meinten: O Jesus, ihr sprecht zu einem Tier wie ein Schwein auf diese Weise? Jesus aber antwortete: Ich mag kein unschönes Wort über meine Zunge kommen lassen. Ein angemessenes gutes Wort bringt Segen und hat große Wirkung auf das Leben eines Menschen. Imam Sajjad sagt nämlich über die Wirkung einer Sprechweise: Eine schöne Sprechweise lässt Besitz und Reichtum wachsen, steigert den täglichen Unterhalt und verschiebt den Tod. Dank ihr wird der Mensch von seiner Familie geliebt und dank ihr wird er ins Paradies einkehren.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pulse Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meal.